Herzlich willkommen bei Vanguard spricht, dem Podcast zu gesellschaftspolitischen Fragen und ihren Bezügen zum Arbeitsrecht. Wir sprechen hier mit Juristinnen und Juristen der Kanzlei Vanguard und ihren Gästen über Themen, die jetzt wichtig für uns sind und dies voraussichtlich auch noch lange bleiben werden. Mein Name ist Christian Herrendorf, ich bin juristischer Laie und ich begleite Sie durch dieses Gespräch. Das Thema unserer heutigen Folge, die wir über Zoom aufnehmen, lautet mentale Gesundheit. Dazu habe ich zwei GesprächspartnerInnen. Zum einen Theresa Hilbk, sie ist Director People and Culture bei Zum Goldenen Hirschen, eine der großen Ideen- und Kreativagenturen in Deutschland. Und zum anderen Philipp Mese, Fachanwalt für Arbeitsrecht bei Vanguard. Wir beginnen unser Gespräch immer mit einem praktischen Beispiel mitten aus dem Leben. Deshalb, liebe Frau Hilbk, an Sie die Frage, Ihre Agentur hat sich in der Corona-Krise einen Leitfaden mit 10 Punkten gegeben, wie sie jetzt und auch in Zukunft arbeiten will. Darunter sind zum Beispiel Punkte wie Arbeit ist kein Ort oder wir bleiben in Verbindung. Meine Frage an Sie, warum haben Sie sich diesen Leitfaden gegeben und gibt es unter den 10 Punkten einen Lieblingspunkt?
Ja, hallo Herr Herrendorf und ganz herzlichen Dank für die Einladung heute zu diesem Gespräch. Ich freue mich sehr. Die Pandemie hat die Arbeitswelt für uns alle, da können wir, glaube ich, alle gemeinsam ein Lied von singen, grundlegend verändert. Und alles begann eigentlich, wie so oft in letzter Zeit, mit Corona. Also wir mussten damals, ich glaube, es war die dritte Märzwoche 2020, von heute auf morgen 350 Mitarbeiter, die wir beschäftigen, an 6 verschiedenen Standorten ins Mobile Office schicken und haben von dort an halt im Remote-Modus gearbeitet. Und glücklicherweise haben wir in der Vergangenheit schon die Weichen für unsere Arbeit der Zukunft gestellt, uns also intensiv mit Tools, Prozessen, Techniken und dem ganzen Thema Digitalisierung auseinandergesetzt. Aber ja, wie es ganz oft so ist, wenn es dann über Nacht kommt, ist es natürlich direkt dem Härtetest quasi ausgesetzt gewesen. Und ja, wir haben dann im Grunde genommen unseren Mitarbeitern einen sehr großen Vertrauensvorschuss gegeben, dass sie im Grunde genommen remote genauso effizient und produktiv arbeiten, wie sie das in der Agentur auch täten. Und ich kann nur sagen, also die Erfahrung hat uns gelehrt, dass dieser Vertrauensvorschuss also in keinster Art und Weise irgendwie enttäuscht wurde und dass das ganze Konzept, was ja, wie gesagt, vorher nur auf dem Papier und in der Theorie mal durchdacht wurde, nämlich halt auch ein bisschen flexibler zu arbeiten, einfach aufgegangen ist. Und wir haben das alle erlebt, nach so ein paar Monaten, nachdem wir anfangs ja da ins kalte Wasser geworfen wurden, hat sich ja gefühlt ein Stück weit mehr Normalität wieder eingestellt, auch wenn wir von der Normalität, wie wir jetzt alle wissen, damals noch sehr weit entfernt waren und ja auch heute noch sind, haben dann aber festgestellt, dass wir unseren Arbeitnehmern und unseren Mitarbeitenden im Grunde genommen langsam mal eine Antwort schuldig waren, wie wir denn künftig überhaupt weiterarbeiten wollen. Und ich glaube, die Pandemie und die ganzen Umstände fordern gerade jeden Menschen und auch jeden Mitarbeitenden in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Und da kommen wir sicherlich gleich dann im Verlauf des Gesprächs auch zu unserem eigentlichen Thema, nämlich wie belastet das denn eigentlich auch mental die Mitarbeitenden? So sind halt im Grunde genommen alle Mitarbeiter wirklich ganz unterschiedlichen Herausforderungen ausgesetzt gewesen. Der eine sitzt, weiß ich nicht, im Mobile Office und betreut 3 Kinder, Homeschooling technisch oder Kleinkinder. Der andere sitzt in einer 7 Quadratmeter Zimmerwohnung und guckt irgendwie seit einem Jahr schon irgendwie durch das gleiche Fenster auf den gleichen Fleck Erde. Und ja, auf jeden Fall haben die Kollegen halt ganz unterschiedliche Bedürfnisse und auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen mehr oder auch weniger quasi zurück ins Büro gedrängt. Und für uns hat sich zu dem Zeitpunkt dann relativ schnell eigentlich herauskristallisiert, dass es auch im Hinblick auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die natürlich jetzt in aktueller Zeit dadurch auch viel praktikabler wurde und halt eben für viele Mitarbeiter einfach einen Vorzug dargestellt hat, hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass wir uns quasi einen Weg zurück zur alten Normalität gar nicht mehr vorstellen können. Und dementsprechend haben wir ein Haltungspapier entwickelt, wie wir uns die Arbeit der Zukunft vorstellen. Und aus diesem Haltungspapier sind eben 10 Thesen entstanden, die Sie jetzt gerade schon zitiert haben. Und eine These, eine ganz relevante These ist eben, Arbeit ist kein Ort. Das heißt, Arbeit kann ortsunabhängig stattfinden. Wir arbeiten sowieso alle sehr ergebnisorientiert. Das heißt, wo das beste Ergebnis erzeugt wird, ob eben am Arbeitsplatz oder eben remote, in der, so wird es dort in diesem Haltungspapier zitiert, in der Fischerhütte in Reykjavik beispielsweise, spielt einfach keine Rolle. Der zweite ganz relevante Punkt für mich ist aber auch, Menschen brauchen Menschen, ne? Also Kultur ist absolut systemrelevant. Und von daher ist die Agentur oder der Arbeitsplatz letztendlich ein ganz relevanter Ort für uns. Er ist Werkstatt, er ist Zufluchtsort, er ist letztendlich auch ja einfach ein ja, Verbindungsort für Menschen, wo Menschen mit Menschen arbeiten oder auch nicht arbeiten und sich einfach nur austauschen und eben zusammenkommen. Und genau, auf jeden Fall sind wir sehr bestrebt und halten jetzt auch nach einem Jahr weiter daran fest, die Präsenzpflicht in den Agenturen weiterhin abzuschaffen. Im Grunde genommen, weshalb wir jetzt hier auch zusammengekommen sind, also Herr Mese von Vanguard und wir eben, also wir arbeiten seit Jahren sowieso schon sehr eng und vertrauensvoll zusammen, aber das ganze Thema muss natürlich auch rechtlich flankiert werden. Und von daher waren wir da von Anfang an früh im Austausch, weil wir natürlich die Freiheit, die unsere Mitarbeitenden quasi schätzen und lieben gelernt haben, weiter leben wollen, aber natürlich immer da, wo die Interessen von uns als Arbeitgeber oder die unserer Kunden entgegenstehen, natürlich auch irgendwo ein Regelwerk dahinter legen müssen.
Das war eigentlich schon die perfekte Überleitung zu Philipp Mese. Herr Mese, wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für dieses mobile Arbeiten, wie Frau Hilbs es gerade beschrieben hat?
Also rechtliche Rahmenbedingungen in Bezug auf mobiles Arbeiten gibt es einige, die im Sinne aller Beteiligten im Übrigen sind, also nicht nur im Sinne des Unternehmens, des Arbeitgebers oder der Arbeitnehmer, der Belegschaft. Zu denken wäre etwa an Datenschutzregelungen, Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, sozialversicherungsrechtlicher Aspekt. Es wäre zum Beispiel blöd für einen Mitarbeiter, wenn er die ganze Zeit in Reykjavik arbeitet und dann irgendwann stellt sich heraus, er ist nicht mehr versichert, weil er nur im Ausland tätig ist. Aber darüber hinaus ein ganz wichtiger Punkt im Zusammenhang mit mobiler Arbeit und das ist dann auch gleichzeitig die Brücke zu unserem heutigen Thema, ist der Aspekt Arbeitsschutz. Die zuvor genannten Punkte, die sind relativ handfest, die kann man auch relativ einfach abbilden, was den Arbeitsschutz angeht. Da gibt es auch ein paar gesetzliche Vorgaben, die allerdings in Anführungszeichen Nachteil haben. Die zielen alle mehr oder weniger, zumindest überwiegend, auf den Schutz der körperlichen Unversehrtheit, also auf den physischen Gesundheitsschutz ab. Und die mentale Gesundheit, die spielt da nur untergeordnet eine Rolle. Und klar, es gibt etwa das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was davor schützt, dass Mitarbeiter diskriminiert oder zu Unrecht ungleich behandelt werden und so weiter. Es gibt noch das Arbeitszeitgesetz, was im Zusammenhang mit mobiler Arbeit relevant wird. Ja, also wann hat der Hammer zu fallen und wie lange hat der Mitarbeiter Ruhe zu haben, bevor er wieder arbeitet und was das genau bedeutet, ist oft gerade bei mobiler Arbeit ganz tricky. Aber wir haben eben auch darüber hinausgehende Dinge zu beachten oder Herausforderungen, mit denen Arbeitgeber zukünftig umzugehen haben. Die lassen sich so unter dem Schlagwort Fürsorgepflichten zusammenfassen. Und was heißt das konkret? Im Grunde Fürsorgepflichten sind sogenannte Nebenpflichten im juristischen Sinne gesprochen, die besagen, dass Arbeitgeber dafür Sorge zu tragen haben, dass Mitarbeiter im Rahmen des Arbeitsverhältnisses nicht zu Schaden kommen. Und das ist was sehr Weiches. Und an der Stelle sind mit Blick auf mobile Tätigkeit hier und heute eigentlich die Unternehmen und Führungskräfte eher gefragt und in der Pflicht, weil der Gesetzgeber hat ja bisher relativ wenig gemacht, sodass Unternehmen im Grunde proaktiv starten müssen, sich überlegen müssen, was kann man machen, was sollten wir tun und ja, da einfach kreativ sein müssen.
Kann man sich eigentlich um Menschen kümmern, die man gar nicht sieht? Also wie weiß man, wie es meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht, wenn die eben vor allen Dingen im Homeoffice sind?
Das ist eine gute Frage. Wir arbeiten mit einem sogenannten Employee Engagement Tool, also um auch in Zeiten von Mobile Office und über ja verschiedene Standorte hinweg, die wir haben, das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter eben im Blick zu haben, arbeiten wir seit einigen Monaten mit regelmäßigen Pulschecks quasi. Durch monatliche Abfragen zu Workload, Wohlbefinden, auch Arbeitsschutz und weiteren Aspekten haben wir damit ein aktuelles Stimmungsbild und können dann quasi auf neue Herausforderungen oder aktuelle Situationen halt auch kurzfristig reagieren. Und ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Faktor im Hinblick auf Wertschätzung der Mitarbeitenden gegenüber, ihm das Gefühl zu geben, dass er eine Stimme bei der Ausrichtung des Unternehmens hat. Und da kann ich nochmal den Bogen schlagen zu dem Leitfaden, den wir entwickelt haben. Der ist nämlich genau auf diese Art und Weise entstanden. Also wir haben dieses Tool eigentlich implementieren wollen, haben mit dem Anbieter ja das ganze Setup vorbereitet und die Implementierung quasi vorbereitet bei uns in der gesamten Unternehmensgruppe, waren dann aber sehr sehr unsicher, ob man mit einem solchen Tool genau zu dieser Zeit eigentlich starten sollte, weil wer möchte schon in Zeiten, wo es ja keinem von uns besonders gut ging, also jeder war ja anderen Herausforderungen ausgesetzt, jetzt über seine Zufriedenheit sprechen. Und letztendlich haben wir es dann aber gemacht und sind mehr als zufrieden, weil wir das wunderbar als Instrument genutzt haben, auch zu gucken, was treibt unsere Mitarbeiter in dieser Pandemie, in dieser Ausnahmesituation eigentlich um? Und B, sind wir eigentlich mit dem, was wir gefühlt haben, also dass wir gar nicht zurück zur alten Normalität möchten, auf dem richtigen Weg, ja oder nein? Und da sind wir sehr darin bestärkt worden, dass sich diese Flexibilität im Hinblick auf Arbeitsweisen der Zukunft von den Mitarbeitern eben ja gewünscht wird. Ich glaube, dass es für Unternehmen in Zukunft ein ganz entscheidender Vorteil sein wird, wenn sie die Herausforderungen und die Erwartungen ihrer Mitarbeiter kennen und verstehen. Und Unternehmen, die intern nicht aktiv kommunizieren, werden auch keine gute Kultur etablieren und aufrechterhalten können. Und ich glaube, Kultur ist ein ganz entscheidender Faktor auch für die Arbeit der Zukunft.
Herr Mese, Sie haben vorhin schon mal das Thema Arbeitszeit angesprochen. Es gibt Pausenzeiten, es gibt Ruhezeiten. Wie ist das beim mobilen Arbeiten? Wenn jetzt der Arbeitgeber beispielsweise abends noch eine E-Mail schreibt im Feierabend, ist das ein Verstoß dagegen oder ist das so eine Grauzone, von der Sie vorher gesprochen haben? Wie sollte man damit umgehen?
Ja, also das ist eine sehr berechtigte und eine gute Frage. Ich sage jetzt erstmal, wie es rein rechtlich ist. Also wenn man über mobiles Arbeiten spricht, dann wird in Abweichung von den bisherigen arbeitsvertraglichen Regelungen oder den bisherigen Regelungen der Zusammenarbeit ein Punkt geändert oder angepasst, nämlich der Arbeitsort. Ja, vorher habe ich im Büro gesessen. Im Rahmen mobiler Tätigkeit darf ich mir meinen Arbeitsort selbst wählen. Das, was viele glauben, oder ich nenne es mal Mythos, der in dem Zusammenhang herrscht, ist, dass in dem Moment, wo ich mobil arbeiten darf, also meinen Arbeitsort frei wählen darf, ich auch meine Arbeitszeit frei gestalten darf. Das ist rechtlich, ich sage bewusst rechtlich, erstmal nicht so. Dass es in der Praxis anders gehandhabt wird, ist vollkommen klar. Durch die Wahl des Arbeitsortes tritt meist auch eine Flexibilisierung der Arbeitszeit ein. Und da wird es aber ganz spannend, weil das Gesetz an der Stelle sehr, sehr strikt ist. Ja, das sagt, nach 8 Stunden, ausnahmsweise nach 10 Stunden, heißt es eigentlich Feierabend. Und zwischen Arbeitsende und Arbeitsaufnahme müssen nach dem Arbeitszeitgesetz 11 Stunden Ruhe liegen. So, und jetzt haben wir ein praktisches Problem, was nicht zwingend was mit mobiler Arbeit zu tun hat, aber zunehmend immer mehr, dass man hier doch mal eben aufs Handy guckt und meist auch sogar aus einer Motivation heraus seitens des Mitarbeiters, die da lautet, ich habe heute Mittag irgendwie eine Stunde Sport gemacht, da gucke ich auch abends nochmal um 21 Uhr aufs Handy, weil ich hatte ja heute Mittag eine Stunde frei. Und wenn ich dann am nächsten Morgen um 8 starten möchte, jetzt habe ich gerade nicht mitgerechnet, aber ich glaube, es müsste passen, habe ich ein Problem mit den 11 Stunden. Und damit habe ich im Grunde ganz, ganz streng genommen einen Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz. Und dass es in der Praxis anders läuft, das ist vollkommen klar. Aber um Ihre Frage rein rechtlich zu beantworten, habe ich da ein Thema. Und dieses Thema wird in Zukunft und auch in naher Zukunft nochmal eine besondere Brisanz entwickeln, weil der Europäische Gerichtshof Anfang 2019, im April oder Mai, ein Urteil gesprochen hat, was besagt oder die Länder verpflichtet, die Länder der EU jeweils auf nationaler Ebene, eine gesetzliche Verpflichtung zu schaffen, wonach Arbeitgeber die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter zu protokollieren haben und zu erfassen haben. Also die Dokumentationspflicht wird anders als sie heute ist, noch mal strenger werden. Und das wird dann genau mit Blick auf den von Ihnen geschilderten Fall ganz, ganz spannend. Ja, also weil selbst wenn man sagt, der Blick aufs Handy und das Lesen einer E-Mail dauert, weiß ich nicht, 5 Sekunden, 10 Sekunden. Dass das gefährlich ist. Genau, ich nehme gedanklich die Arbeit wieder auf und wir alle wissen, ich glaube, das ist kein Geheimnis, selbst eine 3-Zeiler-E-Mail kann einem den Tag oder den Abend versauen oder die Nacht und zwar gehörig. Also das wird uns noch beschäftigen, ganz, ganz sicher.
Frau Hipp, das klingt aber danach, als müssten dann vor allen Dingen auch auf die Führungskräfte wirklich die Verantwortung übernehmen, diese Mails nicht mehr zu schreiben, also die Mitarbeiter gar nicht in so eine Situation zu bringen. Ist das ein Weg der Prävention?
Das ist sicherlich ein Weg der Prävention, also als Führungskraft letztendlich auch eine Vorbildfunktion einzunehmen. Ne? Und ich meine, wenn ich die E-Mail schreibe, kann ich das ruhig tun, aber ich kann sie vielleicht timen, dass sie erst irgendwie am nächsten Morgen um 8 Uhr abgeschickt wird, weil ich glaube, wir kennen das alle und zum Teil ist dieser Druck, den wir empfinden, auch hausgemacht, weil wir uns vielleicht selbst so der Verantwortung stellen oder so verantwortungsbewusst oder pflichtbewusst sind, dass wir denken, weiß ich nicht, wenn ich morgens um 6 schon die E-Mail von meinem Chef bekommen habe, aber erst um 7 aufwache, was ja immer noch früh ist, dass ich schon das Gefühl oder den inneren Druck empfinde, eben vielleicht verschlafen zu haben. Also von daher kann man natürlich da auch so ein bisschen achtsam einfach vorgehen. Also da bin ich ganz bei Ihnen.
Herr Mese, versuchen wir das mal positiv. Also wir haben jetzt die Grenzen, die man idealerweise als Arbeitgeber oder Führungskraft einhalten sollte, definiert. Machen wir es mal positiv. Wenn ich jetzt versuche, positiv auf meine Mitarbeiter einzuwirken, sage denen, heute Abend, letzte Viertelstunde des Arbeitstages, gehst du bitte nochmal um den Block, damit du dich auch bewegt hast, weil du hast ja 8 Stunden am Schreibtisch gesessen. Ist das etwas, was ich darf?
Nein. Punkt. Nein, ich okay. darf es nicht, weil rein rechtlich wird es nicht funktionieren. Es gibt das sogenannte Direktionsrecht, ja, das besagt, was der Arbeitgeber seinem Mitarbeiter anweisen darf im Rahmen des Arbeitsverhältnisses. Aber das Direktionsrecht ist eben auf das Arbeitsleben beschränkt. Und wenn ich meinem Mitarbeiter sage, aus guten Motiven, dreh doch heute Abend nochmal eine Runde um den Block, es tut dir gut, du hast den ganzen Tag zu Hause gesessen, du tust was für dich, das kann positiv gemeint sein. Wenn der Mitarbeiter sagt, habe ich aber keine Lust zu, ich gucke lieber eine Netflix-Serie, dann ist das seine freie Entscheidung und da wird der Arbeitgeber nichts tun
kann
können
er nicht
und nichts machen
für.
Können. Nein, auf gar keinen Fall. Also das wird er nicht tun, was er ihm anbieten könnte oder was er sagen könnte. Die letzte Viertelstunde deiner Arbeitszeit brauchst du nicht zu arbeiten, nutze sie auch mal für einen Spaziergang. Das wäre was anderes. Aber wenn es über den Feierabend hinausgeht, also die reguläre Arbeitszeit, dann endet damit auch das Weisungsrecht des Arbeitgebers. Und das ist ganz, ganz klar. Also auch aus dem Grunde sind ja Arbeitgeber und Unternehmen gut beraten, sich da was anderes zu überlegen, wie sie ihre Mitarbeiter während der Arbeitszeit fördern, schützen und fördern können.
Ja, Frau Hipp, dann kommen wir genau zu diesem Punkt. Also vielleicht erstmal die Frage nach Sport und Ausgleich. Welche Angebote kann man da machen? Also früher gab es Betriebssport oder Möglichkeiten im Unternehmen eben was gemeinsam zu machen. Was gibt es jetzt bei mobilen Arbeit? Was kann man Leuten als Anreiz geben, um eben einen Ausgleich für sich selber zu schaffen?
Also ich glaube, es ist auch so eine gesunde Mischung aus Selbstfürsorge und Fürsorge des Arbeitgebers. Also um noch mal ganz kurz zurückzukommen zu der Führungskultur, die wir brauchen in solchen Zeiten, wo das Thema mentale Gesundheit auch immer wichtiger wird, dienen Führungskräfte natürlich auch als Role Models. Ne? Also das, was ich selber vorlebe, das ahmen meine Mitarbeitenden vielleicht auch eher nach, weil sie einfach merken, dass es eine größere Akzeptanz für gewisse Dinge gibt. Ne? Also im Grunde genommen, selbst Pausenzeiten einzuhalten, empathisch zu sein, von eigenen Bewältigungsstrategien zu berichten, weil am Ende des Tages sitzen wir natürlich alle auch irgendwo im gleichen Boot. Und ich kann nur auf meinen eigenen Chef beispielsweise verweisen, der, sofern es möglich ist, seine Meetings auch einfach mal auf einen Spaziergang nimmt. Und ne, wenn er keine Präsentation teilen muss, dann einfach auch mal unterwegs eine Stunde ein Gespräch mit uns führt. Von daher ist das natürlich ganz wichtig, sowas auch entsprechend vorzuleben, dass einfach auch Raum in einer Organisation für so etwas ist. Und zum anderen muss man sich natürlich auch selber individuelle Routinen in seinem Alltag schaffen, ne? Also für Achtsamkeit, für Tagesstrukturen und einfach Ausgleich schaffen durch Sport. Wer möchte Meditation, Spaziergänge, wie auch immer. Aber klar, grundsätzlich kann man natürlich, und das tun beispielsweise wir auch sehr intensiv, durch Schulungen und Gesundheitsprogramme, die man natürlich jetzt auch virtuell umsetzen kann, einfach Angebote zu schaffen. Ich weiß nicht, über Weiterbildung oder Workshops zum Thema Stressmanagement, Resilienz und Achtsamkeit. Aber natürlich auch das morgendliche Pilates-Training im Büro lässt sich durchaus auch virtuell umsetzen.
Sie sind gerade schon bei dem Stichwort Schulung gewesen. Das würde ich auch gerne nochmal auf den Punkt Fortbildung übertragen, weil auch das ist ja ein Teil der Wertschätzung für den Mitarbeiter zum Ausdruck bringt und, glaube ich, dem auch hilft, sich weiterzuentwickeln, Zufriedenheit zu entwickeln. Wie hat sich das verändert im mobilen Arbeiten, das, was man vorher anbieten konnte an Fortbildung? Geht das alles virtuell?
Das funktioniert absolut virtuell. Also ist natürlich auch ein großer Vorteil, dass man keine Reisekosten mehr erzeugt. Man kann viel breiteres, größeres Angebot natürlich jetzt virtuell auch mehreren Mitarbeitern auf einmal natürlich zur Verfügung stellen. Und ich glaube, dass natürlich auch ganz andere Kompetenzen letztendlich sowohl für Führungskräfte als auch für jeden anderen Mitarbeiter, der einfach interagiert und kommuniziert und sich tagtäglich Feedback geben muss, beispielsweise auf virtuelle Art und Weise, einfach wichtig ist. Das finde ich absolut relevant. Und ich glaube, dass man da auch noch mal stärker Angebote schaffen muss. Auch das ganze Thema, wie arbeiten wir digital miteinander zusammen? Ne? Also es ist natürlich auch ein ganz anderes Angebot letztendlich oder Inhalte sind ganz anders gefordert. Das kann man natürlich virtuell auch umsetzen.
Heißt das, man muss es intensivieren? Also das, was man früher 2-mal im Jahr gemacht hat, macht man besser jetzt 4-mal im Jahr. Das, was man einmal die Woche gemacht hat, macht man 2 oder 3-mal, weil sich das so verschoben hat?
Ich glaube, wir alle haben das, glaube ich, erlebt zu Beginn so der Pandemie, dass sich unser Kommunikationsbedarf total intensiviert hat. Also Meetings, die vorher einmal im Monat stattgefunden haben, haben auf einmal wöchentlich stattgefunden. Alle haben irgendwie so nach Austausch gelächzt, weil natürlich halt auch dein Gegenüber dir gar nicht mehr so eins zu eins spiegeln kann, wie er gewisse Dynamiken irgendwie halt auch empfindet. Und klar, also der Kommunikationsbedarf ist wesentlich größer geworden. Da muss man sicherlich auch mal gucken, wie man eine vernünftige Meetingkultur beispielsweise etabliert, dass ein Meeting nicht mehr zwingend 60 Minuten stattfinden muss, sondern dass man dem Mitarbeiter auch eben einfach nochmal eine Pausenzeit und eine Ruhezeit einräumt, wie man das früher auch gemacht hat. Also da sind ja Meetings auch nicht irgendwie Kante auf Kante irgendwie aufeinander gefolgt, sondern da muss es ja auch nochmal möglich sein, dass man zwischendurch irgendwie mal 10 Minuten Ruhe hat, nochmal eine E-Mail schreibt oder sich nochmal einen Kaffee holt. Also ich glaube, dass der Kommunikationsbedarf viel, viel größer geworden ist und es auch in diesen Zeiten ganz, ganz wichtig ist, zum einen auch, um eine psychologische Sicherheit zu schaffen, dass man transparent kommuniziert. Und da ist der Kommunikationsbedarf sicherlich größer geworden. Also dass man auch Einblicke hat in die Vision, in die Strategie, in die Ziele. Also woran arbeitet eigentlich jeder? Es ist nicht mehr so transparent, es finden weniger Gespräche an der Kaffeemaschine statt wie zuvor noch. Und von daher ist das ganze Thema Kommunikation und Austausch relevanter denn je.
Herr Miese, dann würde ich Ihnen gerne eine ganz grundsätzliche Frage stellen, nämlich, was haben ArbeitgeberInnen eigentlich davon, sich um die mentale Gesundheit und einen ausgeglichenen Mitarbeiter zu kümmern?
Eine ganze Menge. Also jedes Unternehmen, es ist im Grunde das ureigenste Interesse eines jeden Unternehmens, sich darum zu kümmern und jetzt nicht irgendwie, weil Arbeitgeber und ArbeitgeberInnen Gutmenschen sind. Also das ist selbstverständlich, dass jeder Arbeitgeber ein Interesse daran hat, dass es seiner Belegschaft oder seinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gut geht. Wir haben einen monetären Aspekt, nämlich wenn psychisch erkrankte Mitarbeiter ausfallen, dann im Regelfall länger, als wenn nur der Arm gebrochen ist oder irgendwie der Rücken mal schmerzt. Und da reden wir über Entgeltfortzahlung, ja, die normalerweise für 6 Wochen zu zahlen ist. Aber wenn sich die Krankheit dann stückelt, dann kann das von neuem losgehen, was finanziell relevant wird für den Arbeitgeber. Also dem, wenn man dem vorbeugen kann, das verhindern kann, dann ist das ein Interesse. Ein zweiter ganz, ganz wichtiger Punkt ist einfach das Organisationsinteresse des Arbeitgebers. Wenn Mitarbeiter ausfallen und vor allen Dingen nicht immer lange am Stück ausfallen, sondern vielleicht mal hier eine Woche, da ein paar Tage, weil das ist auch meine Erfahrung aus der Beratungspraxis, dass Mitarbeiter mit psychischen Beschwerden nicht 12, 16, 8 Wochen oder wie lange auch immer am Stück weg sind, sondern hier mal ein paar Tage, da mal 2 Wochen. Das bedeutet, für diese Zeit findet der Arbeitgeber keine Ersatzkraft, kann er keine einstellen. Übersetzt bedeutet das, die Arbeit, die der ausgefallene Mitarbeiter ansonsten zu leisten hätte, bleibt an den Kollegen hängen. Und er muss improvisieren, er muss gegebenenfalls sogar stehende feste Dienstpläne kurzzeitig über den Haufen schmeißen. Und wenn er das verhindern kann durch entsprechende Präventionsmaßnahmen, ist das für ihn was Gutes. Und das ist sein Interesse. Neben dem, dass er natürlich ein Interesse hat, dass es seinen Leuten gut geht. Unabhängig davon ist es so, dass Arbeitnehmer entsprechende, ich will nicht sagen Präventionsmaßnahmen, aber zumindest eine Sensibilität seitens der Unternehmen heute fordern. Das heißt, wir haben da einen entsprechenden Arbeitnehmermarkt. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die legen auf diese Punkte Wert. Ja, die legen Wert auf Unternehmenskultur, die legen Wert auf Transparenz, die legen Wert darauf, dass man früher noch stigmatisierte Themen wie gesundheitliche Beeinträchtigung und auch psychische Beeinträchtigung nicht mit jedem besprechen können muss, aber dass man Ansprechpartner im Hause hat oder da zumindest entsprechende Angebote im Hause da sind. Das hat sich geändert und das ist eine Feststellung, die mir seitens vieler Unternehmen, die ich vertrete, spiegelt wird.
Dann wollen wir nochmal auf genau sowas in der Praxis kommen. Frau Hilbst, es gibt bei Ihnen in der Agentur ein Gesundheitsprogramm. Können Sie das nochmal erklären? Was tun Sie da? Was können Sie vielleicht auch anderen empfehlen?
Also ich glaube, dass das ganze Thema betriebliches Gesundheitsmanagement in Zukunft jetzt nicht nur in der Pandemie oder in der Corona-Krise, sondern auch in Zukunft eben relevant bleiben wird und immer relevanter wird. Und wir arbeiten seit geraumer Zeit mit einem Employee Assistance Programm zusammen, also haben da einen Anbieter in die Gruppe geholt, der quasi eine psychosoziale Erstberatung quasi über entsprechende Fachmänner quasi zur Verfügung stellt, weil das Ganze findet anonym statt. Das heißt, ich kann mit meinen Sorgen, die ja ganz vielfältiger Art sein können, mich ganz anonym wirklich an Menschen, die sich mit diesem Thema auch wirklich fachlich auskennen, wenden und die mir quasi eine Ersthilfe leisten können. Und das Angebot dieses Services, das deckt im Grunde genommen den gesamten Lebenszyklus des Mitarbeitenden ab, weil jeder natürlich unterschiedlich belastende Situationen in verschiedenen Lebensphasen empfindet. Da ist das ganze Thema Kinderbetreuung, Kindernotbetreuung auch in diesen Situationen beispielsweise abgedeckt, aber auch sowas wie Homecare, Eldercare und im Grunde genommen halt auch alles, was das Thema Paar und Familie letztendlich auch betrifft, Sucht und Drogenberatung tatsächlich auch. Und das ist ein sehr ganzheitliches Angebot und das wird von unseren Mitarbeitenden insbesondere jetzt so, ja, seitdem auch der zweite Lockdown im Grunde genommen sehr intensiv war, also auch in den Wintermonaten, weil ich glaube, so in der ersten Lockdown konnten wir uns alle selber noch so ein bisschen, sag ich mal, durch die Krise retten. Aber man merkt schon, dass der Winter da auch nochmal in der zweiten Lockdown-Phase sein Übliches getan hat und dass dieser Service einfach extrem gut angenommen wird. Da sind auch dann, wir haben ja gerade schon auch über Schulungen gesprochen, auch nochmal Coachings dabei und Workshops, an denen man teilnehmen kann. Und wir stellen im Grunde genommen dieses Angebot, wenn es natürlich dann hinterher darum geht, den Service intensiver zu nutzen, weil man, weiß ich nicht, sich eine Kinderbetreuung wirklich vermitteln lässt, dann muss das natürlich vom Arbeitnehmer getragen werden. Aber im Grunde genommen das ganze Beratungsangebot, das stellen wir als Agentur unseren Mitarbeitenden.
Wir haben zum Abschluss immer eine Runde, die trägt den schönen Titel 60 Sekunden zum Mitnehmen. Meine beiden Gesprächspartnerinnen sagen jeweils in maximal eben einer Minute nochmal Tipps, wie man das Thema, das wir heute behandelt haben, praktisch umsetzen kann. Ich fange mit Ihnen nochmal an, Frau Hilb, was sind Ihre Tipps, die Sie in einer Minute unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten?
Ja, ich glaube, eine starke Kultur trägt Unternehmen durch krisenhafte Phasen, das wissen wir alle. Und dass sich wirklich intensiv auch als Unternehmen mit dem Thema mentale Gesundheit auseinanderzusetzen, spielt unabhängig von der Pandemie auch in Zukunft meines Erachtens eine ganz entscheidende Rolle. Und das ist jetzt nicht nur für den Arbeitgeber oder für den Unternehmen aus Employer-Branding-Sicht oder aus Imagegründen relevant. Es ist natürlich ein Differenzierer und ein großer Wettbewerbsvorteil, wahrscheinlich auch bei der Auswahl zukünftiger Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt. Aber eine Investition in eine solche Kultur und auch in Tools, in Feedback, in Weiterbildung ist natürlich auch für den Mitarbeitenden absolut relevant, weil das Engagement der Mitarbeiter steigt, steigt natürlich auch der Profit der Organisation. Und so ist es halt eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Und ja, ich glaube, das sind so meine 60 Sekunden zum Mitnehmen.
Herr Mese, was möchten Sie empfehlen?
Ich kann im Grunde direkt daran anknüpfen. Auch ich bin der Meinung, dass jenseits aller rechtlichen Aspekte, die sowieso einzuhalten sind, der Schlüssel für geistige Gesundheit im Arbeitsleben die Unternehmenskultur ist. Also angefangen von Wertschätzung der Mitarbeiter, Verständnis und offene Kommunikations- und Austausch, Vertrauenskultur ist in meinen Augen das A und O. Und hier sind Unternehmen gefordert, wenn sie es nicht ohnehin schon getan haben, möglichst zeitnah die Weichen zu stellen, weil das, was gerade draußen los ist, wird uns, auch wenn ich kein Pessimist bin, im Zweifel noch ein bisschen begleiten. Und es wird kein, zumindest nach meiner Einschätzung, kein volles Zurück zum Stand 2019 geben. Wichtig ist in meinen Augen auch noch, dass wenn wir über Gesundheitsschutz und Schutz vor mentaler Beeinträchtigung im Arbeitsleben sprechen, dass es keinesfalls eine Einbahnstraße ist, sondern hier sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen gefordert, was einfach auch daran liegt. Tatsache zeigt, eine Unternehmenskultur kann ich nicht von oben herab vorgeben oder runterdiktieren, kann ich nicht in die Belegschaft diktieren. Die Belegschaft muss die Unternehmenskultur, alle im Unternehmen, nicht nur die Belegschaft, alle müssen die Unternehmenskultur fühlen und vor allen Dingen auch leben. Letzter Punkt vielleicht noch. Ich glaube, dass egal, was sich Unternehmen und Arbeitgeber überlegen, das Ganze darf nicht zu Pose verkommen oder zum irgendwie Marketing-Stunt. Da gibt es andere Beispiele aus anderen Bereichen. Stichwort Greenwashing, wo es den Unternehmen auch reputationstechnisch um die Ohren fliegt, wenn man sich schön was auf die Website schreibt, aber es nicht gelebt wird. Das spricht sich schneller rum, als man gucken kann. Und nicht zuletzt, und das ist der entscheidende Punkt, damit ist keinem gedient. Es bringt keinem einzigen Mitarbeiter, keine einzige Mitarbeiterin was. Also wenn, dann sollte man es ernst meinen.
Dann gibt es zum Abschluss von mir auch noch einige hoffentlich hilfreiche Hinweise. Ich möchte zum einen auf die beiden Internetseiten hinweisen, nämlich einmal hirschen.de und zum anderen vanguard.de. Auf hirschen.de findet man den Leitfaden, über den wir am Anfang gesprochen haben, und die Philosophie der Agentur. Auf vanguard.de gibt es aktuelle Blog-Einträge zu gesellschaftspolitischen Themen und ihren arbeitsrechtlichen Bezügen und natürlich auch alle Folgen unseres Podcasts. Zum anderen möchte ich auf LinkedIn verweisen. Auch da haben zum Goldenen Hirschen und Vanguard zwei Seiten, die gut gepflegt und gut gefüllt sind. Da hat man viele Möglichkeiten, die Themen zu vertiefen und auch Kontakt aufzunehmen zu den Beteiligten. Damit sind wir am Ende angekommen von Vanguard spricht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden GesprächspartnerInnen, bei Thorsten Runte vom Podcaststudio NRW und bei allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.